»Ihr seid doch Meister Neumann, oder?« fragte ihn ein fremder Gast. Wieder einmal saß Neumann in seiner Lieblingsweinstube bei seinem abendlichen Lieblingswein. »Gewiss, mein Herr, der bin ich«, sagte er. »Dachte ich's mir.« Der Mann trug einen schlichten, grauen Rock, der mehrfach geflickt war, eben solche Beinkleider und keine Perücke. »Darf ich?« Neumann bot ihm Platz an, und der Mann sank auf die Bank. »Ich will nicht unhöflich sein«, begann er ohne Umschweife. »Aber habt ihr eigentlich die leiseste Ahnung, was ihr da tut?« rief er plötzlich aus. Retz warf einen fragenden Blick herüber, aber Neumann wiegelte ab. Er klappte sein Notizbuch zu, legte es beiseite und fragte den Mann, »Mögt ihr einen Wein?« Der Mann zeigte nach seinem Tisch hinüber, »Hab schon einen.« »Ich meine einen wirklich feinen Wein, wie diesen, der ist vom Stein.« Doch anstatt sich zu freuen, kam der Mann erst richtig in Fahrt. »Natürlich«, rief er, »immer nur vom Feinsten, was? Habt ihr eigentlich die leiseste Ahnung, was ihr da tut?« »Das habt ihr mich schon einmal gefragt, mein Herr. Was meint ihr damit? Was tue ich denn?« »Ihr seid doch Meister Neumann. Ihr baut doch dieses teuflische Ding.« »Welches teuflische Ding?« »Die Stadtresidenz, das Residenzschloss, dieses teuflische Ding.« Neumann runzelte die Stirn und zupfte sich am Ohrläppchen. Das wäre ja interessant. Die Residenz ein teuflisches Ding. So ausführlich hatte sich nicht einmal Lothar Franz geäußert. Und der fand sie in Wirklichkeit ja auch gar nicht teuflisch. »Bitte erklärt mir, was ihr meint, guter Mann.« Er zwinkerte ihm zu. »Ich bin der Architekt. Vielleicht kann ich ja noch etwas daran ändern.« Aber dem Mann war überhaupt nicht nach Scherzen zumute. Er wollte gerade erbost auf den Tisch hauen. Da fiel sein Blick auf Neumanns Weinglas. »Wie war das nochmal mit dem Wein, Meister Neumann? Ihr wolltet mir...« Neumann machte Retz ein Zeichen. Der Mann bedankte sich halb. Dass er in Neumann offenbar einen ganz freundlichen Menschen vor sich hatte, schien ihn aber nur noch verzweifelter zu machen. »Meister Neumann«, sprach er leise auf den Tisch, »ihr bringt uns um.« Neumann fühlte sich plötzlich äußerst unbehaglich. »Was meint ihr damit? Ich bringe euch um?« Retz stellte für den Mann ein Weinglas auf den Tisch. Der Mann nahm es, trank es im Handumdrehen zur Hälfte leer, schmatzte, sagte »passt« und hielt dann das halbleere Weinglas Neumann entgegen. »Was kostet dieser Wein?« Neumann winkte lächelnd ab. »Eben«, sagte der Mann, »es spielt für euch keine Rolle, natürlich nicht. Meister Neumann, ich bin Tuchmacher. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, unter welchen Bedingungen Tuchmacher...« Er unterbrach sich, als er merkte, wie Neumann ihn plötzlich sehr ernst ansah. »Nur weiter«, sagte Neumann tonlos. »Tuchmacher leben unter erbärmlichen Bedingungen, grundsätzlich. Aber immerhin kann man überleben. Sogar meine 7 Kinder können überleben. Grundsätzlich jedenfalls.« Er nahm noch einen großen Schluck. »Aber jetzt nicht mehr. Der Residenzbaumeister Neumann findet auf unserem Rücken statt.« »Das heißt?« »Was heißt das wohl, Meister? Steuern heißt das. Steuern für die Residenz. Damit der Fürst sich sein vermaledeites Prachtwohnzimmer bauen kann, müssen wir verrecken. Das heißt es.« Es entstand eine beklommene Pause. Der Mann hatte angefangen zu weinen. Neumann lehnte sich zurück, immer noch sehr ernst. Er atmete tief durch und sah aus dem Fenster. Eine alte Frau mit Kopftuch und Gemüsekarren humpelte vorbei. In der Gegenrichtung jagte sich eine lachende Horde Kinder. »Mein Herr«, sagte er zu dem Mann, »ich weiß sehr gut, wovon ihr sprecht. Ihr müsst wissen, ich selber bin der Sohn eines Tuchmachers, eins von 9 Kindern.« Hatte der Mann das gehört? »Ich muss zugeben, mir ist nicht klar.« Neumann unterbrach sich. Stimmte das? Ihm war nicht klar? Wieso war ihm nicht klar, woher das Geld für den Bau der Residenz stammte? Hatte er angenommen, der Fürst würde alles aus seiner Privatschatulle bezahlen? Er wusste, dass Johann Philipp Franz gegen den Hofkammerdirektor seines Vorgängers einen Unterschlagungsprozess angestrengt hatte und dadurch die erhebliche Summe von fast 600.000 Gulden einstreichen und in den Schlossbau investieren konnte. Aber hatte Neumann angenommen, dieses Geld würde für ein solch gigantisches Projekt ausreichen? Nein, am ehesten war es so, dass er sich einfach keine Gedanken gemacht hatte. In seinem eigenen Glück, in dem ihm momentan alles zu gelingen schien, war vieles in Vergessenheit geraten. Vielleicht wusste er einfach nicht, dass Johann Philipp Franz die Steuern drastisch erhöht hatte. Aber was wäre das für eine Entschuldigung gewesen? Hätte er es nicht wissen können, wenn er nur gewollt hätte? Hätte er es nicht wissen müssen? Neumann betrachtete nachdenklich den Mann. Sonderbarer Zufall, ausgerechnet von einem Tuchmacher angesprochen zu werden. Vor 7 Jahren war Neumanns Vater gestorben, der Zeit seines Lebens arm geblieben war. Jedermann trug die Stoffe des Tuchmachers am Leib, Doch der Tuchmacher selber war nichts. Jahrhundertelang hatte sein Berufsstand sogar als unehrlich gegolten, wie der Scharfrichter, der Hausierer und der Spielmann. Das Gespräch sollte Neumann noch lange nachgehen. Bald stellte er fest, dass auch der Kämmerer über die immensen Kosten für die Residenz stöhnte, deren Ende nicht absehbar war. Dazu kamen kurz darauf noch die Baukosten für die Schönbornkapelle, die Neumann als exklusive Grablege der Schönborns an den Würzburger Dom anbauen sollte. Bald war der Fürstbischof Johann Philipp Franz offenbar der einzige im ganzen Hochstift Würzburg, der nicht stöhnte. Statt zu stöhnen, ging er lieber seinem Vergnügen nach, und das war die Jagd. Rohrer holte tief Luft und sagte: »Herr Retz, ich selbst kenne mich im Baugewerbe ein wenig aus. Ich versichere euch, es ist vollkommen unmöglich, ein Bauwerk wie die Würzburger Residenz zu planen ohne eine angemessene Lehre.« »Ach, ihr kennt euch im Baugewerbe aus, Herr Rohrer.« Rohrer nickte, aber er schien weiter nichts mehr sagen zu wollen. »Das mag schon sein«, meinte Retz freundlich. »Ich kann es nicht beurteilen.«